Sie hören den Kurier.
Der Sommer hat noch nicht begonnen, doch schon jetzt ist der Klimawandel in Europa stark zu spüren. Nach Dauerregen sind viele Orte in Kroatien und große Teile in der Emilia-Romagna in Italien überschwemmt. Der Formel 1 Grand Prix von Imola musste abgesagt werden. Mehrere Menschen sind bereits in den Fluten gestorben. In Spanien hat es dagegen schon im April Temperaturen von bis zu 40 Grad untertags gegeben. Doch das könnte nur ein Vorgeschmack dessen sein, was noch auf uns zukommt. Denn das Wetterphänomen El Niño hat im April auch schon dafür gesorgt, dass die globale Meeresoberfläche so warm ist wie nie zuvor. Welche Folgen das für die Welt, aber auch für Österreich hat, warum das 1,5-Grad-Ziel schon 2024 erreicht werden könnte und was das im Alltag für uns bedeutet, erklärt heute Marc Olefs, Leiter der Abteilung Klimafolgenforschung in der Geosphere Austria. Mein Name ist Elias Dortmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Marc Olefs ist derzeit ein vielbeschäftigter Mann. In der Geosphere Austria erforscht er die Auswirkungen des Klimawandels und fast täglich gibt es hier neue Meldungen und Forschungsergebnisse. Meine Kollegin Caroline Bartosch hat ihn zum Interview gebeten und unter anderem gefragt, ob El Niño schon heuer Hitzerekorde bringt. Am besten, wir hören gleich rein.
Hallo Herr Olefs, erstmal vielen herzlichen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen und herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Hallo.
Herr Olefs, wir wollen ja heute ein bisschen über das Klima sprechen, wie es sich verändert hat, wie es sich entwickeln wird und auch über ein ganz spezielles Wetterphänomen, und zwar das Wetterphänomen El Niño. Bevor wir aber dazu kommen, würde ich gerne so ein paar Basics mit Ihnen klären. Ich glaube, wir alle merken und wissen, dass es immer wärmer wird. Das ist ja keine Neuigkeit mehr. Vielleicht können Sie noch etwas genauer, vor allem eben aus wissenschaftlicher Sicht erklären, wie sich denn das Klima jetzt konkret in den letzten Jahren verändert hat.
Also langfristig gesehen sehen wir in unseren Beobachtungsdaten, dass sich in Österreich die Jahresmitteltemperatur seit vorindustrieller Zeit, also dem Zeitraum 1850 bis 1900, um 2 Grad erwärmt hat. Hauptgrund für diese Erwärmung ist der Ausstoß von bis zu 60 Milliarden Tonnen an Treibhausgasen pro Jahr, die durch die Verbrennung von fossilen Treibstoffen, also Kohle, Erdöl und Gas in die Atmosphäre gelangen, dort den bereits vorhandenen Treibhauseffekt, den natürlichen Treibhauseffekt verstärken und dazu führen, dass weniger Wärme ins Weltall entweichen kann. Diese Mehr an Wärme und an Energie geht zu 90% in die Ozeane und ungefähr zu 10% in die Atmosphäre und führt zu diesen gravierenden Folgen, die wir tagtäglich in den Medien hören. Das heißt, eine Zunahme von Extremwetter, Anstieg von Meeresspiegeln und den damit zusammenhängenden Problemen, die sich für Mensch und Natur daraus ergeben.
Wir wollen auf diese Probleme dann auch gleich noch ein bisschen konkreter zu sprechen kommen. Jetzt haben Sie schon gesagt, Hauptgrund dafür ist der Ausstoß von Treibhausgasen. Wie viel trägt denn jetzt da der Mensch dazu bei?
Also wenn man die Erwärmung der letzten 30 Jahre im Vergleich zur vorindustriellen Zeit betrachtet, also den Zeitraum 1991 bis 2020 im Vergleich zu der vorindustriellen Zeit, dann kann man sagen, dass die Erwärmung, die wir beobachten, zu fast 100% menschengemacht ist. Und zwar aufgrund von diesem verstärkten Treibhauseffekt, der dazu führt, dass eben weniger Wärme ins Weltall entweichen kann. Wir führen dem Erdsystem hier ungefähr 2,5 Watt pro Quadratmeter mehr an Energie zu. Jetzt kann man sagen, das ist ja weniger als einzelne Glühbirne, aber das ist natürlich auf jeden Quadratmeter, wenn man das über den gesamten Erdball summiert, dann ist das 67-fache des Weltenergiebedarfs. 90% davon gehen in die Ozeane. Und dieses mehr an Energie führt eben zu diesem Anstieg von Wetterextremen und steigenden Meeresspiegeln.
Jetzt haben Sie vorher auch schon angesprochen, dass das natürlich gravierende Folgen für uns alle im Alltag hat. Vielleicht können wir an dieser Stelle aber diese gravierenden Folgen noch ein bisschen greifbarer machen. Vielleicht können Sie ein bisschen beschreiben, was es denn wirklich für uns, vor allem auch für uns in Österreich heißt, wenn sich das Klima so verändert, wie Sie es jetzt gerade beschrieben haben.
Das eigentliche Problem ist natürlich nicht die Erhöhung der Mitteltemperatur, sondern wie sich die damit zusammenhängenden Extreme und weiteren Folgen dann ändern. Ein konkretes Beispiel ist, dass sich durch die Erwärmung eben die Anzahl der Hitzetage erhöht. Das heißt, die Hitzebelastung, der Hitzestress wird mehr. Ganz besonders stark spüren wir das in den Städten. Das hat einerseits zur Folge, dass wir weniger produktiv sind. Jeder kennt es von heißen Nächten, dass man dort weniger erholsam schläft, aber auch tagsüber bei höheren Temperaturen weniger produktiv arbeiten kann. Daneben führt es aber auch zu der gravierenden Tatsache, dass die Hitzesterblichkeit massiv ansteigt. Wir wissen in Österreich, dass in 4 der letzten 10 Jahre wir mehr Hitze als Verkehrstote bereits hatten und mit weiteren Treibhausgasemissionen wird das noch massiv zunehmen. Ein weiteres Problem ist, dass durch die höheren Temperaturen die Luft mehr Wasserdampf aufnehmen kann im Ausmaß von bis zu 15% pro Grad Erwärmung. Gleichzeitig wird die Luftschichtung aber auch labiler. Das heißt, Gewitter und kleinräumige Unwetter können intensiver und größer werden und somit für größere Schäden sorgen. Wir sehen es auch in unseren Messdaten, dass die Anzahl der Tage mit starken bis extremen Regenmengen im Sommerhalbjahr um circa 30% zugenommen haben, wenn wir die letzten 30 Jahre vergleichen mit den 30 Jahren davor. Das heißt, wir haben ein höheres Potenzial für lokale Unwetter, die dann eben zu Schäden führen können. Daneben führt die Erwärmung, die wir in allen Höhenlagen beobachten, also auch in Höhenlagen über 3000 Meter, zum Beispiel am Sonnenblick-Observatorium, wo wir seit Ende des 19. Jahrhunderts Messdaten haben, erwärmt sich die Lufttemperatur um die gleichen 2 Grad wie hier in Wien in der Stadt. Und das hat zur Folge, dass die Kryosphäre, also Schnee, Eis und Permafrost, in allen Höhenlagen abnehmen. Wir sehen es an den massiv schrumpfenden Gletschern. Und wir wissen, dass die Gletscher auch in einem sehr starken Ungleichgewicht sind im Vergleich zur Temperatur, was bedeuten würde, dass wir, selbst wenn wir heute die Temperatur nicht mehr weiter ansteigen lassen würden, die Gletscher in einigen Jahrzehnten, also bis Ende des Jahrhunderts, praktisch vollständig in den Alpen bis auf kleine Flecken in großen Höhenlagen verschwunden sein werden. Das heißt, die Kryosphäre nimmt ab. Daneben haben wir Probleme im Bereich Landwirtschaft und Forstwirtschaft aufgrund der Tatsache, dass dieses Meer an Wasserdampf in der Luft auch dem Boden mehr Feuchtigkeit entzieht. Also die Verdunstung steigt an. Das bedeutet, dass Bäume zum Beispiel unter Trockenstress geraten. Bäume, die unter Trockenstress sind, können sich nicht mehr so gut gegen Borkenkäfer wehren. Ein gesunder Baum stoßt zum Beispiel Harz aus und erstickt die Borkenkäfer. Ein Baum unter Trockenstress kann das nicht mehr. Die Borkenkäfer können aber aufgrund der höheren Temperaturen in der gleichen Zeit eine Generation pro Jahr mehr ausbilden, was dann zu massiv steigenden Schadholzmengen eben im Bereich der Forstwirtschaft führt und neben einem wirtschaftlichen natürlich auch ein ökologisches Problem darstellt, weil Wald auch eine massive Kohlenstoffsenke darstellt. In der Landwirtschaft ist diese zunehmende Trockenheit und gleichzeitig Hitze ein Problem natürlich für die Ernte an sich. Und so gibt es halt in Österreich verschiedene Sektoren, also Forstwirtschaft, Landwirtschaft, das tägliche Leben in tiefen Lagen, also mit Hitze und mehr Extremwetter. Das sind sozusagen so die Probleme, mit denen wir mit zunehmenden Treibhausgasemissionen auch in Österreich konfrontiert sein werden und was eben neben direkten Schäden an Personen natürlich auch massive wirtschaftliche Schäden zur Folge hat. Mhm.
Es ist eine ganze Menge, die Sie da jetzt schon aufgezählt haben und dazu gibt es ja noch ganz, ganz viele andere Punkte, die jetzt vielleicht noch keinen Platz gefunden haben. Aber das, was Sie beschrieben haben, das ist ja schon das, was uns erwartet, wenn sich das Klima eben so verändert, also wenn es wärmer wird. Aufgrund eines besonderen Wetterphänomens warnen jetzt Fachleute schon vor einem Rekord der globalen Durchschnittstemperatur im kommenden Jahr oder sogar schon in diesem Jahr. Und zwar geht es da um den sich anbahnenden El Niño. Jetzt ist das eben ein spezielles Wetterphänomen. Vielleicht können Sie kurz erklären, was es damit denn genau auf sich hat.
El Niño Southern Oscillation, als Ganzes genannt, also kurz ENSO, ist im Prinzip ein Zirkulationssystem von Ozean und Atmosphäre im Pazifik. Der El Niño ist dabei der Teil, der im Ozean stattfindet und diese Southern Oscillation ist der Teil, der in der Atmosphäre abläuft. Das Wichtigste dabei zu verstehen ist, dass es eine natürliche Klimaschwankung, die dazu führt, dass Energie, die bereits im Erdsystem vorhanden ist, also sprich im Ozean oder in der Atmosphäre, einfach miteinander ausgetauscht wird. Und es führt nicht dazu, dass langfristig gesehen sich die Erde erwärmt oder abkühlt, sondern es führt dazu, dass eben kurzfristig, also für ein paar wenige Jahre, es kühler oder wärmer wird und widerspricht somit nicht dem langfristigen Erderhitzung und dem Effekt der Treibhausgasemissionen, weil es eben nur ein Austausch von Energie im System Erde ist. Der ENSO an sich besteht aus insgesamt drei Phasen, der sogenannten neutralen Phase, dem El Niño und seinem Gegenstück der La Niña. Die Abstände zwischen solchen El Niño-Ereignissen, die sind relativ unregelmäßig, aber liegen meist so ungefähr zwischen 3 und 7 Jahre. Beim El Niño haben wir die Situation, dass sich die sogenannten Passatwinde abschwächen und Oberflächenwasser im zentralen und östlichen tropischen Pazifik eben überdurchschnittlich warm wird und somit während El Niño eben auch die globalen Temperaturen nach oben treibt. Die regionalen Folgen davon sind, dass wir Trockenheit und Dürre in Australien haben, aber auch in Indonesien und gleichzeitig starke Regenfälle in Peru und Chile. Beim Gegenstück La Niña, wo das Oberflächenwasser eben aufgrund der stärkeren Passatwinde im Ost- und Zentralpazifik kühler wird und somit auch global gesehen die Temperaturen dämpft, haben wir in Australien und Indonesien eben umgekehrt besonders viel Regen und in Peru und Chile ist es besonders trocken. Wir wissen aber auch, dass dieses ENSO-System Auswirkungen auf den indischen Monsun, aber auch die Anzahl der Hurricanes hat.
Aber vielleicht darf ich das nochmal zusammenfassen und schauen, ob ich es richtig verstanden habe. Das heißt, El Niño ist eine natürliche Klimaschwankung und ist somit eigentlich losgelöst von dem, worüber wir vorher gesprochen haben, von den Klimaveränderungen aufgrund der Treibhausgase, die ausgestoßen werden.
Richtig, also der wesentliche Unterschied ist, durch das Hinzufügen von mehr Treibhausgasen in der Atmosphäre bleibt mehr Sonnenenergie sozusagen im System Erde gefangen in der Atmosphäre und langfristig gesehen steigt die Temperatur der Erde mit all den Folgen, die wir genannt haben. Beim ENSO wird Energie, die bereits im Erdsystem vorhanden ist, zwischen Ozean und Atmosphäre in unterschiedlicher Art und Weise ausgetauscht, was für wenige Jahre zu wärmeren beim El Niño beziehungsweise kühleren bei La Niña Jahren führt.
Das heißt, Sie erkennen aber quasi schon an den Berechnungen, die Sie machen, dass dieser El Niño uns wirklich jetzt tatsächlich dann wohl bevorstehen wird.
Also man hat mittlerweile gelernt, sozusagen ein paar Monate im Vorhinein bereits dieses Entstehen von El Niño oder La Niña einigermaßen vorherzusagen. Allerdings gibt es da immer noch sehr, sehr starke Ungenauigkeiten. Und all diese Daten deuten darauf hin, dass wir sozusagen spätestens im Sommer 2023 eine mehr als 50-prozentige Chance haben, dass es wieder zu einem El Niño-Ereignis kommt. Wann das genau sein wird, kann man jetzt noch nicht sagen, aber La Niña ist sozusagen dabei, jetzt sich in diese neutrale Phase wieder umzuwandeln und im Laufe von 2023 erhöht sich nach und nach die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem El Niño kommt. Und das bedeutet eben, Wärme kommt aus dem Ozean raus in die Atmosphäre. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir dann neue Rekordtemperaturen und auch verstärkte Extremwetterereignisse in einigen Teilen der Erde sehen, steigt damit dann.
Jetzt ist es ja so, dass in Spanien etwas bereits im März und im April Negativrekorde gegeben hat, was die Hitze betrifft. Und zwar hat es besonders hohe Temperaturen gegeben, teils schon 10 Grad über dem Normalwert, der da jetzt zu diesem Zeitpunkt eigentlich sein sollte. Ist das quasi jetzt wieder losgelöst von El Niño oder spielt das dann doch auch zusammen? Ist das quasi schon ein Vorbote davon?
Ja, Europa ist jetzt nicht ganz so stark beeinflusst von diesem ENSO-Phänomen, da die direkten Einflüsse sind da massiver eben im pazifischen Raum, also zwischen Australien, Indonesien und Südamerika. Aber es hat auf jeden Fall, diese Phasen haben einen Einfluss eben, ob der menschengemachte Klimawandel sozusagen dann in wenigen Jahren verstärkt oder abgeschwächt wird und eben regional dann auch auf diese Wetterextremereignisse, aber eher im pazifischen Raum.
Aufgrund dieses Wetterphänomens, über das wir jetzt gerade gesprochen haben, das womöglich eben auf uns zukommt, hat Carsten Haustein vom Institut für Meteorologie an der Universität Leipzig sogar gesagt, dass er es für denkbar hält, dass im Jahr 2024 auch die 1,5-Grad-Grenze zum ersten Mal auf Jahresbasis global überschritten wird. Ist das etwas, was Sie auch so sagen würden?
Also das ist prinzipiell natürlich möglich. Es lässt sich jetzt eben nicht genau vorhersagen, wie stark ein einzelner El Niño-Effekt dann auf die Temperatur sein wird. Aber wir wissen eben aus der Vergangenheit, dass der Effekt auf jeden Fall mehrere Zehntel Grad auf jeden Fall haben kann auf die globale Mitteltemperatur. Und es ist somit nicht ganz ausgeschlossen, dass man dann in einem Einzeljahr sozusagen auch vielleicht mal die 1,5 Grad sozusagen überschreiten würde.
Mhm. Dann gehen wir nochmal ganz kurz abschließend weg von dieser natürlichen Klimaschwankung und zurück zu dem Thema, mit dem wir begonnen haben, und zwar der Klimaveränderungen aufgrund der Treibhausgase, die wir ausstoßen. Dieses 1,5-Grad-Ziel wird ja in dem Kontext auch immer genannt. Daher meine Frage, können wir dieses 1,5-Grad-Ziel überhaupt noch erreichen oder ist das so und so schon eine Utopie?
Also technisch wäre es theoretisch noch möglich. Es ist aber sehr, sehr unrealistisch, weil es, wenn man die derzeitigen globalen Emissionen eben von 60 Milliarden Tonnen an klimawirksamen Treibhausgasen, die die Menschheit derzeit emittiert, wenn wir das praktisch in die Zukunft rechnen, dann bleiben uns ungefähr noch 8 bis 10 Jahre Restbudget, also ein Restbudget an Kohlenstoff, das wir emittieren können, um diese 1,5 Grad dann dauerhaft nicht zu unterschreiten. Und das ist, wenn man sich den derzeitigen Fortschritt der internationalen Klimapolitik und die Entwicklung der globalen Treibhausgasemissionen anschaut, zwar technisch noch möglich, aber sehr unrealistisch.
Was wäre denn ein realistisches Ziel aus Ihrer Sicht?
Lässt sich sicherlich so schwer sagen, weil es an so vielen internationalen politischen Faktoren abhängt und an dem Erfolg natürlich auch der Klimaverhandlungen weltweit. Aus physikalischer Sicht ist aber klar, dass wir es schaffen müssen, die globale Erwärmung deutlich unter 2 Grad zu halten, weil wir wissen, dass im Bereich eben zwischen 1,5 und 2 Grad viele sogenannte Kipppunkte, also das sind Belastungsgrenzen des Klimasystems, wie zum Beispiel das komplette Abschmelzen des grönländischen Eisschildes oder auch die deutliche Verlangsamung des Golfstromsystems, also sozusagen die wichtigen Organe des Klimasystems, da plötzlich versagen könnten die dann langfristig gesehen noch dramatischere Konsequenzen auf das System Erde und vor allem eben auf die Menschheit und ungeschützten natürlichen Systeme hat.
Jetzt ist es ja so, dass Sie sich tagtäglich mit diesen Berechnungen, mit den Zahlen, mit den Daten, mit den Fakten beschäftigen und natürlich auch mit den Folgen des Klimawandels und auch mit der Klimapolitik. Sorgt Sie das, wenn Sie sich da tagtäglich damit beschäftigen und Sie aber auch schon sagen, okay, 1,5 Grad Ziel ist mit so, wie wir gerade tun, das wird sowieso nicht, also das kann sich einfach nicht ausgehen, wenn wir so weitermachen?
Ja, natürlich, die Sorge ist groß. Ich habe selber natürlich auch, also ich habe selber auch Kinder. Die Sorge ist natürlich groß, weil ich auch detaillierte Kenntnisse von den globalen Folgen langfristig gesehen habe und wir eben auch wissen, dass es sehr, sehr viele sogenannte nichtlineare Prozesse im Klimasystem gibt. Das heißt, wo wir nicht so einfach von der Vergangenheit auf die Zukunft schließen können, zum Beispiel, wie sich die Anzahl der Hitzetoten mit der Lufttemperatur verändert. Das ist eine exponentielle Kurve. Exponentielles Wachstum kennen wir spätestens aus der Covid-19-Pandemie-Zeit. Und das eigentliche Problem, was wir haben, ist, dass das ganze Klimaproblem, also die Klimakrise, ein unumkehrbares Problem ist aus jetziger Sicht. Das heißt, wenn wir die Analogie jetzt von Corona nehmen, dort haben wir es geschafft, durch massive, drastische Eingriffe und Maßnahmen, also den Lockdowns, die Inzidenzzahlen, die eben exponentiell gewachsen sind, wieder runterzubringen. Beim Klimaproblem können wir erstens nicht all unsere Aktivitäten von heute auf morgen auf Null stellen, weil das meiste derzeit produziert sozusagen noch Treibhausgase unseres Tuns. Der größte Unterschied ist aber vor allem, dass wir die Inzidenzen sozusagen wie bei Corona nicht wieder runterbringen können, weil CO2 bis zu 100.000 Jahren in der Atmosphäre bleibt, sondern wir können im besten Fall das auf einem einmal erreichten Niveau stabilisieren. Das heißt, es geht nicht darum, das Problem wieder auf ein früheres Niveau zu reduzieren, sondern dass es nicht noch viel schlimmer wird.
Jetzt ist es, wenn es um die Klimakrise geht, und damit bin ich bei meiner abschließenden Frage angelangt, oft so, dass man immer wieder hört, dass Menschen sagen, naja, das Wetter hat sich immer verändert, das ist ja, wenn man zurückschaut, Klima ist etwas, was sich immer wieder mal verändert, und das quasi als Gegenargument dafür hernehmen, um die Klimakrise quasi nicht anzuerkennen. Was würden Sie diesen Menschen gerne noch sagen?
wir sehen eindeutig in unseren Messdaten, dass sich eben die Hitzetage, die Tage von Starkregen, global gesehen der Meeresspiegel, aber auch das Schwinden der Gletscher und des Schnees, sozusagen das sehen wir ganz eindeutig in unseren Messdaten, ist eine klare Folge von mehr Energie und mehr Wärme im Erdsystem. Und wir wissen direkt, was die drastischen Folgen davon sind. Und wir wissen auch direkt, wie wir diese Ursache bekämpfen können, nämlich indem wir drastisch und möglichst sofort die Treibhausgase, Gasemissionen eben möglichst rasch auf Null reduzieren können. Und es ist keine Frage der Technologie mehr. Und deswegen müssen wir es jetzt einfach tun und dieses Problem in den Griff kriegen.
Herr Olefs, dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben und für Ihre Erklärungen.
Sehr gerne.
Das war das Interview mit Marc Olefs. Die Fragen hat Caroline Bartosch gestellt. Für heute war es das von mir. Noch einen schönen Tag. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns auch auf Apple Podcasts oder Spotify und empfehlt uns euren Freunden. Bis bald, passt auf euch auf, Elias Nadmesnik, over and out.